Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in die UNESCO-Welterbestadt Quedlinburg. Mehr als 2000 Fachwerkhäuser und eine Stadt, in der Architektur aus über 1000 Jahren Geschichte erhalten geblieben ist. Wir besuchen die wichtigsten und schönsten Orte und blicken auch auf die Umgebung im Harz mit der Schmalspurbahn und auf Wanderwegen. Und das sind Sie, unsere Gäste.
Mein Name ist Sabine Huben, ich bin hier Gästeführerin in Quedlinburg und habe jetzt das große Vergnügen, unsere wunderbare Stadt vorzustellen.
Willkommen hier im Museum Lionel Feininger in der Welterbestadt Quedlinburg. Mein Name ist Adina Rösch.
Hallo, hier ist der Clemens, Wanderfreund aus Halle und regelmäßig im Harz zu Besuch.
Ich bin Simone aus Quedlinburg und bin hier die Senfmüllerin.
Iris Arendt, bin die Vorsitzende vom Förderverein Wipertikirche.
Mein Name ist Steffen, ich bin Eisenbahnfreund, komme aus der Nähe von Quedlinburg und grüße alle Hörer der Radioreise.
Ich freue mich auf Steffen, auf Clemens und auf schöne Geschichten aus diesem Teil von Sachsen-Anhalt. Bis gleich, ganz viel Spaß.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal laufen wir durch eine Stadt, die nicht weit entfernt vom Brocken ist. Sie liegt am Nordrand des Harzes in Sachsen-Anhalt. Es geht heute in das mittelalterliche, sagenhafte Quedlinburg. Hoch über der Stadt thronen das Schloss und die Stiftskirche St. Servazi auf einem steilen Sandsteinfelsen. Quedlinburgs reiches Architekturerbe reicht von der Romantik über die Gotik bis zur Renaissance und dem Jugendstil. Durch die Stadt mit ihren rund 2000 Fachwerkhäusern aus 6 Jahrhunderten führt uns gleich Sabine Huben. Es wird eine Zeitreise von den Ottonen bis zu der Moderne, mit Infos zur Geschichte, zur Baukunst sowie auch den mehr oder weniger bekannten Töchtern und Söhnen dieser Stadt. Maria Hein, sie unterstreicht zu Beginn die Schönheit dieser Region.
Mein Harzerland, wie bist du schön, mit deinen Tälern, deinen Höhen.
Herzlich willkommen in Quedlinburg, in unserer wunderschönen tausendjährigen Stadt.
Und in einer wunderbaren Fachwerkstatt. Wir beginnen, Sabine Huben, den Rundgang an der Schlossmühle, am rauschenden Bach.
Wir sind hier an einem der Bodearme, weil die Menschen haben immer am Wasser gesiedelt, die brauchten Wasser, das ist für uns die Bode. Die Stadt ist so halb in die Bodeaue reingebaut worden und später hat man die Stadt trockengelegt, hat die Gräben angelegt und der Mühlgraben hat die Getreidemühle der Schlossmühle betrieben, die fürs Schloss gearbeitet hat, für unser Stift dort oben, was Hauptpunkt der Stadt ist. Quedlinburg ist Welterbe. Der Hauptgrund ist, dass wir Fachwerk haben. Über 2000 Fachwerkhäuser, die als Einzeldenkmale gelistet sind, auf 80 Hektar verteilt. Eine wunderschöne, interessante Sache. Viel zu erhalten, viel Arbeit, viel Herzblut und das ist, glaube ich, das Besondere an Quedlinburg.
Ich kenne Quedlinburg noch als kleiner Junge, in der DDR geboren. Ja, es war erhalten, aber eben schon ein wenig vom Verfall bedroht. Es war zumindest im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört gewesen.
Ja. Es ist ungeheuer an Quedlinburg. Es ist in der ganzen Existenz nie zerstört worden, nie abgebrannt und keinen Krieg zerbombt, verbrannt worden. Und das ist das Besondere, dass sich die mittelalterliche Straßenstruktur erhalten hat und eine Häusergeschichte hat. Also man kann ja Architektur studieren. Wir haben uns jederzeit etwas, weil jeder Straßenzug, jeder Platz eine Mischung aus allen Jahrhunderten ist. Und man kann die ganze Geschichte der Stadt an den Häusern ablesen.
Das werden wir heute auch tun hier in der Radioreise, also verschiedene Baustile, Zeitepochen betrachten. DDR-Zeiten, war es ein Fokus, dass man sagt, man erhält hier wenigstens das meiste?
Unbedingt, unbedingt. Es war ein Fokus. Ich bin selbst zu DDR-Zeiten hergezogen. Wir haben angefangen, ein Häuschen zu restaurieren. Man wollte es erhalten. Es gab bei uns eine Denkmalpflege. Expertentruppe aus Torun, eine Stadt bei Danzig oben. Die haben zu DDR-Zeiten seit den 70er Jahren viele, viele Häuser restauriert. Wir haben auf Eigenverantwortung ein Haus restauriert und die Handwerker waren in den Betrieben gebunden. Es gab wenig Mittel, aber die Leute, die haben es damals schon erkannt und es versucht. Und ja, da ist so ein Geist in dieser Stadt, der um den Erhalt gerungen hat und immer noch weiter ringt.
Sehr schön. Es war ja auch keine Frage des Wollens, sicher eine Frage der Mitte in der DDR, aber es gab keine offiziellen Pläne zu sagen, dann müssen wir halt den und den Straßenzug sonst abreißen und was Neues bauen.
Es gab die Idee, eine Mischung zu haben aus restaurierten Häusern und aus neu gebauten Häusern. Hier in 80 ist hier ein Straßenzug abgerissen worden, der ist mit einer ganz besonderen Art überbaut worden. Das nannte sich HMBQ, Hallenser Monolithbauweise Typ Quedlinburg. Da hat man versucht, den alten Straßenzug wieder herzustellen und hat auch so ein bisschen Zolldekorfachwerk mit eingebaut. Die waren heiß begehrt, weil die zentral beheizt waren und Warmwasserhaus Wand hatten. Und man hat aber versucht, den Charakter der Stadt zu erhalten dadurch. Es ist aber nur ein Straßenzug geworden am Schluss, weil dann ja die Wende kam und alles sich verändert hat. Aber was man noch gemacht hatte, man hatte aus diesen Abbrüchen Türen aufbewahrt, man hat den Grundstock für unser Lager für historische Baustoffe gegründet. Und als wir damals restauriert haben, haben wir eine Tür draus bekommen. Da kamen wirklich zu uns und sagten, wir haben eine alte Tür, die können wir aufarbeiten, wollte eine alte Tür in euer Haus haben. Und so funktioniert dieses Lager heute auch immer noch. Und wir haben noch ungefähr so 150 nicht sanierte Häuser. Und man nimmt diese Bauteile als Lockmittel für die Investoren. Ja. Und das funktioniert ganz wunderbar. Das ist eine tolle Geschichte.
Das heißt, du wohnst auch in einem solcher Fachwerkhäuser?
Ich wohne auch in einem solcher Fachwerkhäuser. Wir haben das selber restauriert und sind da halt froh drüber. Und das ist unser kleines Schätzchen.
Wenn man nach 40 Jahren hierher kommt, DDR-Zeiten erlebt hat, sieht man einen Unterschied? Ist es ein großer Unterschied? Hat es sich sehr viel mal verändert im Sinne von Renovierung oder ist der Bestand in etwa vergleichbar?
Es hat sich sehr, sehr viel verändert. Es gibt immer mal ein Haus, das nicht erhalten werden kann. Nach der Wende, da sind über 10.000 Leute weggezogen. Es gab viel Leerstand, es wurden viele Häuser verkauft und einige haben halt nicht das Interesse an der Renovierung gehabt und da haben wir so ein paar Schmerzenskinder. Aber es hat sich sehr viel verändert, es ist sehr viel restauriert worden. Die Leute, die hierher ziehen und sich die alten Häuser aneignen, die haben da so viel Herzblut reingesteckt und das treibt die Stadt voran, weil die alle das Alte erhalten wollen und das ist eine wunderbare Geschichte, da ist sehr, sehr viel Energie drin.
Wir haben jetzt hier begonnen, den Rundgang an der Schlossmühle. Was wird uns heute erwarten, Sabine?
Naja, summa summarum haben wir vier wunderbare, schöne alte Stadtteile, die Altstadt, die Neustadt, das Westendorf und den Münzenberg. Auf dem Weg werde ich so weit wie wir kommen, dir alles zeigen.
Von der Harzer Fachwerkarchitektur über die Stiftskirche St. Servazi bis zur Kunstgalerie führt uns dieser Rundgang durch Quedlinburg. Die Welterbestadt im Harz und eben auch das Tor zum Harz. Aus dem Land der Moderne melden wir uns. Zu Gast in einer historischen Stadt, nämlich aus dem UNESCO-Welterbe Quedlinburg. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise. Die größte Sehenswürdigkeit von Quedlinburg ist im Prinzip die Stadt selbst. Auf einer Fläche von gut 80 Hektar befinden sich mehr als 2000 Fachwerkhäuser. An den geschmückten Fassaden der Häuser lässt sich wie in einem Bilderbuch die Entwicklung dieser Bauweise über 8 Jahrhunderte ablesen. Sabine Hupen ist weiter am Radioreisemikrofon und über uns schwirren gedanklich die Original-Harzer Rotkirchen. Viel Spaß!
So, jetzt sind wir auf unserem wunderbaren Schlossplatz. Das ist einer meiner Lieblingsorte, wo so die bedeutenderen Angestellten des Stifts gelebt haben. Deswegen sind die Häuser ganz repräsentativ. Eine schöne Mischung aus allen Jahrhunderten. Zwei unbedingt zu erwähnen. Das eine ist unser Museum Feininger. Daneben gleich unser Klopstockhaus. Klopstock, der berühmte Dichter, ist bei uns geboren. Und sein Geburtshaus ist das Museum, wo wir unseren mehr oder weniger berühmten Quedlinburgern angeben. Da ist auch eine Dame, die heißt Dorothea Christiane Erxleben. Das war die erste promovierte Ärztin Deutschlands, ein ganz spannender Lebenslauf. Und wir gehen jetzt hier um den Schlossberg drumherum und schauen uns mal die kleinen Häuschen an.
Wir gehen und wir haben aber eben gesehen, man kann auch mit so einem Tuk-Tuk fahren.
Ja, es gibt so ein kleines Bähnle, das ist für uns Gästeführer interessant, weil das ergänzt die Stadtrundgang. Weil die Stadt hat ja vier Stadtteile. Mit einem relativ normalen Stadtrundgang schafft man also zwei von. Und die anderen kann man sich dann so ein bisschen mit der kleinen Bahn erschließen. Die fährt um den Münzenberg herum, die fährt durch unsere wunderbare Neustadt an der Mauer entlang. Das ist einfach eine wunderschöne Ergänzung. Das macht Spaß.
Ja. Kann man auch mit den Pferden hier durchfahren? Gibt es sowas
nicht? Nee, Pferdekutschen haben wir jetzt nicht so unbedingt. Früher hatten wir ganz viele, als ich hergezogen bin in der Neustadt, weil die Neustadt ist eine richtige Bauernstadt. Da hatten wir eine ganze dörfliche Siedlung geplant, in den Schutz der Stadtmauern umgesiedelt. Und als ich hingezogen bin, da ist wirklich noch jeden Morgen jemand mit seinem Fuhrwerk aufs Feld rausgefahren. Und das fand ich ganz herrlich. Aber sind jetzt nicht mehr, nee. Also man kann im Prinzip einmal um den ganzen Schlossberg drumherum gehen. Hier hat man so diese ganzen kleinen Häuschen, die wirklich von den herzlichsten Leuten bewirtschaftet werden. Die bewirtschaften auch die ganzen kleinen Gärten hier an den Hängen. Deswegen die vielen kleinen Kellertürchen, die vielen kleinen Treppen. Das ist einfach eine ganz reizende Sache. Im Dezember ist das unser Leben, Adventkalender.
Ah. Vor allem auch davor, wir sehen, eine kleine Nähmaschine war ausgestellt, kleine Bänke, ja, also wie so ein Spielzeugland.
Das ist die Quedlinburger sind sehr verspielt. Überall, wo es geht, werden Blumentöpfchen hingestellt. Alles, was in die Höhe geklettert wird, wird dicht an die Häuser gepflanzt. einfach um ein bisschen Farbe reinzubekommen. Und in Quedlinburg vom Klima, es wächst einfach alles wunderbar bei uns.
Ihr habt ein mildes Klima, ja?
Wir haben relativ mildes Klima. Wir haben auf der Südseite unseres Schlossbergs, unseres Stiftsbergs, sogar Wein stehen. 99 ja. Traminer Rebstöcke. Ja, weil das Lachen, aber wir gehören zum Weinanbaugebiet Saale-Unstrut.
Ich wollte gerade sagen, ihr seid ja nördlicher als Freiburg. Das heißt, ja, ihr seid nördlichstes Weinanbaugebiet weiterhin.
Wir sind Saale-Unstrut, offiziell. Und das Rebrecht hier hat der Bauer Kirmann im Nachbardorf. Der macht super lecker, lecker Wein. Der bebaut die ganzen Südhänge dieser Sandsteinfelsen. Die saugen die Sonne auf und das wird ganz lecker. Und deswegen haben wir nur 99, weil das deutsche Rebrecht hat da ein Limit. Das ist eine wunderschöne Geschichte.
Kann man den kaufen in Quedlinburg, den Wein von
hier?
Nee,
den hier nicht. Der wird gekeltert und steht dem Bürgermeister als Geschenk zur Verfügung für ganz besondere Gäste.
Ah, okay. Das heißt, man muss dann nur mal einen Saale-Unstrut kaufen, ja?
Ja, aber von Herrn Kirmann, der Wein, der ist sehr lecker, den kann ich sehr empfehlen.
Und die Häuser, erlebt sich da warm im Winter? Ich meine, klar, die Winter sind nicht mehr so kalt, aber sind die gut isoliert auch inzwischen? Ja.
Aber natürlich, ein Fachwerkhaus mit Lehm ist einfach das optimale Baumaterial. Da sind ja immer Materialien eingeschlossen, die Luft einschließen und die isolieren. Und Lehm ist so vom Raumklima her, das nimmt die Feuchtigkeit auf, wenn es zu feucht ist, gibt die ab, wenn es zu trocken ist. Das ist das optimale Baumaterial. Da ich ja selber in so einem Häuschen wohne, die sind wunderbar warm, zentral beheizt, alles ist wohnlich und gemütlich. Und meine Küche ist zum Beispiel nur 1,87 Meter hoch, die kann ich fast mit dem Kühlschrank heizen.
Sehr schön. Also Tradition, moderne, alles in einem. Ja.
Aber natürlich, man muss ja Kompromisse finden, man muss die Häuser ja bewohnbar machen. Ich meine, was nutzen einem über 2000 Denkmale, wenn ich nicht drin leben kann? Es müssen Kompromisse gefunden werden, um es den Leuten attraktiv zu machen, hier zu leben. Denkmalpflege ist streng, aber jemand, der sich hier ein Haus zulegt, der macht das ja mit Absicht. Der will das ja und das funktioniert wunderbar.
Und da ist auch gewohnt, dass die Leute halt vor seiner Haustüre immer hin und her laufen. Man ist halt hier in dem offenen Museum. Ja, ne?
Also wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, ich kann immer die Leute vor meinem Haus stehen sehen, rein fotografieren, aber manchmal habe ich Lust zurück zu fotografieren. Es ist halt niedlich, aber das wollen wir ja. Ich meine, viele arbeiten ja normal im Tourismus bei uns. Und das heißt ja, Gäste willkommen heißen. Und dafür sind die Häuschen ja da.
Ich lade gern mir Gäste ein. Man lebt bei mir recht frei.
Zu Gast in Quedlinburg. Sabine hatte mir gezeigt, wie auch trotz Denkmalschutz die Wohnqualität der Fachwerkhäuser erhöht werden kann. So wurden an einigen Gebäuden auf der Rückseite im Hof Balkone an die Fassaden angebaut. UNESCO-Welterbe, umgeben vom sagenhaften Harz, heute in der Radioreise. Alexander Tauscher freut sich, nach Jahrzehnten wieder einmal in Quedlinburg zu sein. Die Fachwerkstatt ist immer eine Reise wert, auch und gerade in der Adventszeit. Denn der Quedlinburger Weihnachtsmarkt zählt zu den beliebtesten in Deutschland. Er bietet Handwerkskunst und Kulinarik zwischen Fachwerkhäusern und dem mehr als 700 Jahre alten Rathaus. Außerdem lockt die Stadt mit dem größten Adventskalender Deutschlands. Denn dann öffnet sich jeweils eine Tür von 24 weihnachtlich geschmückten Häusern auf dem Schlossberg. Vom Schlossberg aus schauen wir nun gemeinsam mit Sabine Huben auf ein Meer aus roten Dächern.
Ja, jetzt ist der wunderbare Blick von unserem Stiftsberg runter. Vor uns liegen die Altstadt und die Neustadt. So Gründungsgeschichte im 10. und im 12. Jahrhundert. Also ist nicht wirklich neu, die Neustadt. Aber das ist eben so dieses wunderbare rote Dächermeer, das hier vor uns liegt. Da sieht man schon, wie die Denkmalpflege greift, die strengen Auflagen. Aber es ist eine wunderbare Geschichte. Und dieser Blick, der ist schon was Besonderes. Also diese Ausmaße als Flächendenkmal habe ich so noch nicht irgendwo gesehen. Wenn wir nach links schauen, Münzenberg, das ist noch so eine vierte kleine Siedlung. Da stand das einzigste Frauenkloster der Stadt, das mit der Reformation zerstört wurde. Und da haben sich viele Leute angesiedelt, die haben 60 kleine Fachwerkhäuschen gebaut. Und das Schöne ist, wenn man da den Hügel hochläuft und hinten dann wieder runter, kommt man ins Perdital. Das ist da, wo die alte Pfalz war, wo unsere ganze Stadtgeschichte eigentlich angefangen hat. Quedlinburg war sozusagen die Lieblingspfalz Heinrichs des Ersten. Und die Pfalz war halt in diesem Tal. Und hier oben ist es dann die obere Pfalz gewesen. Und hier hat sich Heinrich auf seinen Wunsch ihn begraben lassen und seine Witwe und sein Sohn haben dann unser freiweltliches Damenstift gegründet, nachdem unser Stiftsberg benannt ist und das hat dann fast 900 Jahre bestanden und das bedeutet, dass hier die Frauen die Macht hatten, was in der Geschichte ganz interessant ist.
Und ich finde, Sabine, eben diesen Blick so beeindruckend, so viel Altbau, man muss sehr, sehr genau schauen, um was Neues zu entdecken, hier vielleicht eine kleine Wand dazwischen, aber ansonsten sehe ich auf Anhieb keine Neubauten, also scheinbar sind die auch so gebaut, dass man sie nicht auf den ersten Blick sieht.
Ja. Auch was du gerade hier vorne sagst, diese diese, was so merkwürdig erscheint, das ist aus dem 19. Jahrhundert.
Ach so, sieht aus wie DDR, ja?
Nee, gar nicht. Um Gottes Willen. Im 19. Jahrhundert, sowas hat man zu der Zeit nicht hereingebaut. Im 19. Jahrhundert, also Denkmalpflege ist eigentlich gerade mal so 100 Jahre alt, die Idee der Denkmalpflege. Ja. Okay. Bis dahin hat Geld gebaut, was Geld bauen konnte. Jetzt sind wir hier oben auf unserem wunderbaren Stiftsberg. Das ist unsere Stiftskirche St. Servatii. Der vierte Kirchenbau an der Stelle hat angefangen mit einer kleinen Kapelle zu Heinrichs Zeiten. Dann die Grablegekirche, die seine Witwe hat bauen lassen. Die erste große Kirche hat die Enkelin bauen lassen, die auch Mathilde hieß, wie ihre Oma. Und da gab es nach einem Brand 1070 einen Neubau wieder. Du siehst, die Apsis ist in der Gotik dran gebaut worden. Ein Turm ist nochmal verändert worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nochmal neue Dächer auf die Turmhauben drauf. Da war einer der ganz wenigen Granateneinschläge. Und die ist unbedingt sehenswert, diese Kirche. Die ist wunderschön romanisch. In der Krypta hat man Deckenfresken aus dem 13. Jahrhundert bewahren können. Da sind die Grablegen Heinrichs und der Mathilden drin.
Genau, einmal die Kirche und dann der Blick. Wir haben nach Norden den Blick über Wethenburg, auch mit dem Café, wenn es entsprechend geöffnet hat. Ein romantischer Ort. Und nach Süden sehen wir auch schon den Hochharz von hier aus. Ja?
Wenn man Richtung Westen schaut, von der Südterrasse unserer Stiftskirche, kann man direkt den Brocken sehen, aber nur an 50 Tagen im Jahr. Meistens ist er im Nebel verschwunden. Aber südlich, da ziehen sich dann schon die Harzausläufer hoch. Und an so einem schönen, kühlen Tag wie heute, siehst du, da liegt noch Schnee oben drauf. Ja. Kann man wunderbar sehen.
Also kann man den Wandel in der Natur beobachten, wenn der Schnee beginnt am Brocken zu fallen und wenn er sich zurückzieht auf die Spitze.
Und wir merken das hier, wenn der Schnee dann schmilzt, dann ist unsere Bode ein bisschen schneller. Dann haben wir das Schmelzwasser bei uns. Also diese kleine Kirche, bei der wir jetzt hier stehen, die heißt St. Blasii. Und da weiß man, dass es schon im 5. Jahrhundert ein Dorf gab, das Quietlingen hieß. Da war ja ein Thüringer, der hieß Quietilo. Und seine Wohnfeste, die war halt da, wo später die Pfalz lagerte, im Wipertital. Und da hatte Heinrich nach 3 Jahren nach seiner Wahl eine Urkunde unterschrieben und unterschrieb die in Latein, ausgestellt in Quietilingerburg. Und das zählt so als erste schriftliche Erwähnung unseres Stadtnamens. Und deswegen ist, finde ich, diese kleine Kirche so wichtig.
Die Kirche liegt nur ein paar Schritte entfernt vom Brauerslübbe. Auch nicht nur wegen des Fuhrwaschnall, über den wir noch reden werden, auch wegen des Wassers ja von Bedeutung. Das Anstauen des Wassers hat sicher die Mühlen, all das bewirkt ja.
Quedlinburg ist fast in die Bodeaue gebaut worden. Wasser ist hier immer der Grund, dass Menschen siedeln. Das war für uns die Bode und das war halt so eine temporäre Geschichte. Wenn Schneeschmelze war, dann war diese 100 Meter breite Bodeaue geflutet. Übers Jahr ist die dann zum Sumpf geworden. Ab dem 13. Jahrhundert wurde die Stadt trockengelegt. Es gab immer noch Überschwemmungen, wenn dann die Bode, die um die Stadt drumherum gelegt wurde, das Wasser nicht abtransportieren konnte. Und das Abwasser, das floss ja bis zum Ende des 19. Jahrhunderts oberirdisch. Also da war es nicht so einfach, dann die Brunnen sauber zu halten. Die Leute wurden krank und die haben einfach vorsichtshalber Bier getrunken. Weil da ist das Wasser vor der Stadt aus dem Fluss geholt worden, wurde abgekocht, war ein sicheres Getränk, ist ein bisschen Alkohol gebraut worden, aber nicht sehr alkoholhaltig, nur genug, um es zu erhalten. Und der Trick beim Bier war ja einfach, man konnte sagen, wenn es verdorben war. Es war einfach ein sicheres Getränk, es war nahrhaft, es war ein Grundnahrungsmittel. Ja. Ist es für manche heute noch.
Auf jeden Fall. Und was so schön ist, dieser Schmuck zwischen den Häusern hängen Blumen, Ballen.
Die Blumenkugeln, ja, das ist einfach eine Erinnerung daran, dass unsere Industrie im 19. Jahrhundert landwirtschaftlich war.
Sabine Huben und genau zu diesem Thema geben wir später noch unseren Senf dazu. Am Fuß des Harzes haben wir heute unsere Zelte aufgeschlagen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Quedlinburg. Quedlinburg, diese einstige Königspfalz und auch Mitglied der Hanse, ist eine über 1000-jährige Stadt aus dem Mittelalter. Verwinkelte Gassen, uraltes Kopfsteinpflaster und weiträumige Plätze, die von Fachwerkhäusern umsäumt werden, prägen das Bild. Überragt wird das Ganze vom massiven Sandsteinfelsen mit dem Stiftsgebäuden und der romanischen St. Servatiuskirche. Die Gassen sind nicht nur Fassade historischer Häuser, sie leben auch. Von der kleinen Eismanufaktur über Bäckereien und Cafés bis hin zu diversen Restaurants herrscht ständig Leben vor und vor allem auch in diesen Häusern. Sabine Huben nimmt uns nun mit durch ihre Wahlheimat Quedlinburg. Nach Jahrzehnten hier am Fuße des Harzes kann sie eigentlich das hier sagen.
Ich bin ein Harzkind und darauf bin ich stolz. Denn wir Harzkinder sind aus gutem Holz. Ich bin ein Harzkind, was kann Schöneres geben, als hier im Harz zu leben.
Wir haben ganz viele Marktplätze, den Marktplatz der Altstadt, den Marktplatz der Neustadt. Wir haben einen Kornmarkt, einen Holzmarkt, eine Börse. Es ist einfach so, wenn man sich die Ausmaße dieser Fläche anschaut, im 13. Jahrhundert ist dieser Markt gegründet worden. Quedlinburg war einfach mal eine Handelsstadt. Im Mittelalter war Handel das Haupteinkommen der Stadt. Das hat man so weit getrieben, dass wir Mitglied der mittelalterlichen Hanse wurden. Und da wundern sich die Leute immer, weil es ja gar keine schiffsbaren Flüsse gibt.
Genau. Aber also die Bode, ne? Die Papierschiffe.
Papierschiffe, da kann man ein bisschen Kanu drauf fahren, das geht ganz gut. Aber Schifffahrt war die nicht. Man spekuliert, ob da vielleicht zeitweise Stauungen erfolgt sind, dass man das Bauholz geflößt hat. Ist aber noch nicht bewiesen, ist noch ein ganz interessantes Forschungsthema. Aber dieser Marktplatz ist die Gründung aus dem 13. Jahrhundert. Aus derselben Zeit stammt unser Rathaus dahinter. Da hat der alte Markt nicht mehr gereicht. Wenn man reingeht, kann man wunderbar erkennen, das ist gotisch auch noch, hat aber in der Renaissance neue Fassade bekommen. Und so hat unser Rathaus verschiedene Bauetappen, ist aber immer noch Sitz des Bürgermeisters.
Und apropos Bürgermeister, du bist hier so vertraut, verwandelt, wann immer du hier lang gehst, gerade vormittags an so einem Tag wie heute, zu jedem was eine Geschichte. Man kennt sich hier, ja?
Das es ist wunderbar. Ich bin ja eigentlich ein Zugezogener und es ist so ein bisschen wie in einem schottischen Hochlanddorf. Es dauert 3 Generationen. Aber wenn man sich so über die Jahrzehnte seinen Stand erkämpft hat, ich finde das einfach wunderbar. Die Stadt hat so eine Größe. Wenn man, wie du schon sagst, vormittags hier losläuft, dann kennt man die meisten Leute. Und das ist auch, glaube ich, so dieses Zugehörigkeitsgefühl, das für die Stadt eine ganz große Rolle spielt.
Aus welcher Region kannst du, Sabine?
Ich bin in Preuße. Ich komme aus einer kleinen Stadt bei Potsdam.
Bei Potsdam, ja. Das heißt, wo eigentlich das dicke B viel näher ist aus Göttingen. Aber man kann sich hier gut einleben, ja?
Unbedingt. Also es ist eine wunderschöne Stadt. Ich bin noch nicht so der Liebhaber großer Städte. So mal zum Angucken, mal 2-3 Tage, aber dann bin ich wieder froh, wenn ich in meinem beschaulichen Quedlinburg bin, weil es einfach ein sehr großer Genuss ist, hier zu leben. Wir haben eine wunderbare Künstlerwelt. Wir haben unser Norddeutscher Städtebundtheater. Die haben ein Programm. Das ist unglaublich. Es ist halt so dieser Überfluss an guten Künstlern, die dann halt überquellen noch zu uns her. Und das ist so viel Engagement hier. Heute Abend gehen wir zu Rheingold. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also wir haben uns für jede Produktion hier Karten besorgt. Es ist nicht langweilig. Es ist so ein wunderbares Programm. Dadurch, dass halt viele Künstler hier leben, wir haben schon immer eine Beziehung zur Burg Giebichenstein in Halle gehabt. Ja. Hier waren viele Ausfertigungswerkstätten und. Hier ist es wirklich, wirklich lebenswert.
Das heißt eben nicht nur Architektur, nee, Kunst, um sondern eben auch Kultur für euch Einheimische.
Unbedingt.
Theater.
Ja. Theater, Konzerte, Ausstellungen. In der Blasikirche gibt es regelmäßig Ausstellungen. Es gibt Kleinbühnen wie die Siebenkunst. Es gibt hier noch eine kleine Galerie. Es ist einfach ganz, ganz viel los.
Und man sieht keine großen Supermärkte, kleine Altstadt, aber dennoch habt ihr eure Möglichkeiten sicher. Ja?
Jawohl. Wir haben hier hinten durch die kleine Straße, durch ein kleines Kaufhaus. Ja. Aber wir haben viele kleine Läden. Wir haben auch keine großen Ketten, also jetzt so große Fastfood-Ketten oder so, weil sich das für diese Ketten nicht lohnt, den Aufwand in die kleinen Häuser reinzulegen. Und deswegen haben wir ganz viele kleine Geschäfte, kleine Betriebe, Familienbetriebe, die sich über Generationen erhalten haben. Und das ist auch eine Besonderheit. Ist ein bisschen ein Einstellungsmerkmal. Große Ketten findest du hier nicht.
Das heißt, der Quedlinburger ist auch bereit, ein paar Cent mehr zu zahlen? Weil sowas kostet ja auch mehr, wenn du jetzt zum Beispiel hier beim Bäcker einkaufst, statt eben im Supermarkt.
Ja klar, wir gehen auch samstags früh zum Bäcker, weil es ist einfach besser schmeckt, wenn man ein frisches Bäckerbrötchen sich holt. Das ist ja der Vorteil der Kleinstadt, dass man solche Sachen hat.
Und die hat sehr viel an Struktur. Bäcker, Metzger, ihr habt kleine Cafés.
Ja, das ist eine wunderbare Geschichte. Also ich finde es wirklich sehr angenehm.
Schön ist mein Harzerland, seine Wälder, ja und seine Seen. Schön ist mein Harzerland, wir bringen Grüße euch aus unserem Heimatland. Lustig und froh sind wir die Täler entlang, dort wie es uns gefällt.
Grüße aus dem Harzerland mit Platten aus den Katakomben der Herrenbreite in Aschersleben. Aus Aschersleben ist für uns auch extra Bahnfreund Steffen Katte angereist, der uns gedanklich zu einer Schmalspurbahnfahrt einladen wird. Und aus Halle besucht uns dann noch der Harzer Wanderer Clemens Krahl. Ich freue mich sehr. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute aus der UNESCO-Welterbestadt Quedlinburg. Es gibt viele Städte in Deutschland mit Fachwerkhäusern im Stadtkern, aber diese Dichte wie in Quedlinburg, die ist einmalig. Dieses einmalig geschlossene historische Stadtbild sowie die Stiftskirche und die Stiftsgebäude auf dem Schlossberg, sie waren ein guter Grund, Quedlinburg in die UNESCO-Welterbeliste aufzunehmen. Knappe 10 Gehminuten vom Schlossberg entfernt, etwas versteckt hinter Bäumen, liegt die in dieser Form auch einmalige Viperti-Kirche. Iris Arendt, sie leitet den Förderverein dieses Gottes. Des Hauses.
Sie liegt nicht in der historischen Altstadt, aber war schon genauso wie der Stiftsberg seinerzeit ehemalige Pfalz. Die Verhältnisse oben auf dem Schlossberg waren nicht ausreichend genug, sodass die königlichen Gefolge aufgeteilt wurden. Ein Teil lagerte oben auf dem Schlossberg und der andere Teil hier unten.
Und da taucht ja immer wieder der Name Ottonen auf. Ja. Nicht jeder kann damit etwas anfangen. Was hat es mit den Ottonen auf sich?
Die Ottonenzeit beginnt mit König Heinrich I., der 919 hier der Sage nach in Quedlinburg die Reichsinsignien angetragen bekommen haben soll. Und damit begründete er die Ottonen. Sein Sohn Otto I., dann später deutscher Kaiser, dann Otto II., Otto III. Und danach kam dann Heinrich II. Und dann war die Ottonenzeit vorbei. Also so knapp 100 Jahre hat sie gedauert.
Knapp 100 Jahre. Und Heinrich und Otto waren sehr gerne hier, vor allem auch zur Osterzeit.
Richtig. In den verschiedensten Büchern steht eben drin, Quedlinburg könne die Lieblingspfalz der Ottonen gewesen sein. Insbesondere Heinrich und sein Sohn Otto I. hätten sehr gerne hier geweilt und auch große Feste gefeiert. Und Otto hat noch wenige Wochen vor seinem Tod hier die letzte große Feier gemacht, nämlich ein großes Fest für alle Verbündeten. Und das war hier zur Osterzeit in Quedlinburg.
Was hat damals Quedlinburg so attraktiv gemacht für die Ottonen?
Quedlinburg war vor 1000 Jahren eine Großstadt, trotzdem dann schon mit 6000 Einwohnern.
Man weiß die jüngere Geschichte, es war dann eine evangelische Pfarrkirche gewesen.
Nach der Reformation wurde Quedlinburg evangelische Gemeindekirche bis zum Ende des Damenstifts auf dem Schlossberg. Als die letzten Damen 1802 dort oben ausgezogen sind, hat 10 Jahre später, 1812, die Kirchengemeinde von hier nachgefragt, ob man denn nicht tauschen könnte, sie würden lieber in die Stiftskirche gehen. Das hat man ihnen erlaubt, unter gewissen Bedingungen, dass sie sich auch um den Domschatz kümmern und. Und dann hatte man hier plötzlich in Quedlinburg eine leere Kirche. Keiner wollte sie, keiner brauchte sie. Und man hat sie tatsächlich zum Abriss und Verkauf angeboten. Und da hat sich glücklicherweise niemand gefunden. Es war Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Kirche gegenüber ins Eigentum des Landwirtschaftsministeriums der DDR, die natürlich keinerlei Interesse an einer alten Kirche hatten. Und dann kam heute für uns ein Glück, sehr, sehr viele katholische Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten hierher. Und unsere Kirche, die eigentliche Gemeindekirche in der Stadt, die St. Mathilde, ist zu klein gewesen. Sie konnte die vielen Gottesdienstbesucher nicht fassen. Und da hat man überlegt, da gibt es doch draußen vor den Toren der Stadt noch eine alte Kirche, die nicht mehr genutzt wird. Und so kam dann das Anliegen und die DDR-Regierung war auch einverstanden damit, hat auch 30.000 Ostmark aus dem Otto-Nuschke-Fonds dazugegeben, was natürlich nicht hinten und nicht vorne gereicht hat. Und dann wurde von 1954 bis 1959 die Kirche wieder hergerichtet zur katholischen Gemeindekirche. Und wir nutzen die jetzt als Sommerkirche.
Und diese Krypta, die heute halt über 1000 Jahre alt ist, ist in der Form, kann man schon sagen, einzigartig, hier in Mitte Deutschland zumindest?
Ja, ist eine der ältesten in ganz Deutschland und vermutlich sogar in ganz Europa, weil eben an ihr auch nicht viel verändert wurde.
Ist die Zahl der Gläubigen hier relativ hoch noch, nein, in Quedlinburg oder haben Sie auch die eher Problem. Weihnachtsgänger?
Ja? Ja, die Weihnachtskirchgänger und wenn irgendwo was passiert, wenn ein Unfall ist, irgendwo ein Krieg ausbricht, dann können die Leute auf einmal in die Kirche gehen.
Man geht in die Kirche, wenn man Gott braucht, meistens in schlechten Zeiten.
Ja. Genau, genau.
Iris Arendt, nicht die Krypta ist ein Blick wert, der Friedhof, das gesamte Gebäude, die Atmosphäre, aber es gibt einen besonderen Moment im Sommer, wenn denn Sommer ist und auch Sonne scheint, abends hier.
Ja, so gegen 19 Uhr Sommerzeit scheint, wenn sie denn scheint, die untergehende Sonne durch das Rundfenster am Westgiebel in die Kirche, wandert an der Wand des nördlichen Innenschiffs entlang, geht dann in die Krypta, zieht sich einmal komplett durch die Krypta, die von dem Sonnenstrahlen hell erleuchtet wird, und dann auf der anderen Seite wieder hinaus. Das ganze Spektakel dauert so ungefähr 20, 25 Minuten. Und wir glauben fest dran, dass das irgendwie auch eine besondere Bewandtnis hat, dass man es vielleicht mit Absicht gemacht hat.
Und dass es eben doch mehr gibt zwischen Himmel und Erde.
Auf jeden Fall.
Iris Arendt über dieses Lichtspektakel, was immer Mitte August über die irdische Bühne geht. Gottesdienste werden hier wegen fehlender Heizung nur im Sommerhalbjahr abgehalten. Hier ist Rias, Reise im anhaltinischen Sachsen. Aus Quedlinburg im Harz, Alexander Tauscher mit der Radioreise. Wer die drei höchsten Bäume Sachsen-Anhalts sehen will, der muss sich nicht auf den Weg in den Hohen Harz machen, denn diese stehen im Quedlinburger Brühlpark. Rekordhalter ist hier eine stattliche Rotbuche mit einer Höhe von gut 40 Metern, gefolgt von der gemeinen Esche mit fast 38 Metern und dahinter ganz knapp liegt die Stieleiche. Wer kennt sie nicht? Der Park ist aber nicht nur wegen der Rekordgewächse einen Besuch wert, er ist auch die große grüne Lunge innerhalb der UNESCO-Stadt. Hier wurde auch zwei berühmten Söhnen Quedlinburgs ein Denkmal gesetzt. Erinnert wird an den Erdkundeprofessor Karl Ritter und an den Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock. Und noch ein Name ist eng mit Quedlinburg verbunden, Lionel Feininger, obwohl der Maler und Grafiker kein Sohn dieser Stadt ist. Über diesen Bezug, wir reden ja hier vom frühen 20. Jahrhundert, sprach ich mit Dr. Adina Christine Rösch, die Direktorin des Feininger Museums in Quedlinburg.
Zu Quedlinburg besteht der Bezug eigentlich durch Feininger vor allem dadurch, dass er hier den guten Bekannten Dr. Hermann Klum, seines Zeichens auch Jurist und auch Schüler am Bauhaus, kennengelernt hat. Und über diese Freundschaft sind dann auch die Werke hier nach Quedlinburg gekommen. Feininger selbst, jemals in Quedlinburg war, das lässt sich nur vermuten.
Er hat ja auch oft diese ländliche Idylle gezeichnet. Vielleicht auch Städte hier im Harz, zumindest im Umland von Quedlinburg?
Er hat sehr, sehr viele Städte hier im Harz porträtiert, zum Beispiel Braunlage und so weiter. Da gibt es sehr, sehr viele Blätter, teilweise Drucke, teilweise auch Gemälde. Also er hat sich schon sehr dafür interessiert, also nicht nur für Thüringen und Gelmerode, was man ja so langhin kennt, sondern eben auch hier in der Region. Solange das Bauhaus auch bestanden hat, bis in die 30er Jahre, so lange war eigentlich auch Feininger hier in der Region natürlich mit angesiedelt, durchaus. Es war auch so, dass Feininger jetzt nicht erst durchs Bauhaus berühmt geworden ist, sondern er ist schon recht früh auch als Karikaturist und Zeichner für verschiedene Zeitschriften, unter anderem die Lustigen Blätter, berühmt geworden. Da war er wirklich eine ganz große Nummer, wenn man das so sagen darf. Aber er hat sich nicht sehr wohl gefühlt, weil er eben Auftragsarbeiten ausführen musste. Und er hat sich dann später auch von diesen Arbeiten mehr oder minder distanziert.
Das Museum, las ich, ist zu DDR-Zeiten entstanden, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem ja teilweise auch die Kunstwerkeschätze vor der Vernichtungswut der Nazis gerettet werden konnten.
Das Museum hier ist 1986 eröffnet worden, auch auf Initiative noch von Dr. Hermann Klump, der die Werke Feiningers über den Krieg gerettet hat, das kann man so sagen. Die Werke, viele konnte Feininger, die Familie Feininger, nicht mit in die USA nehmen und haben sie dann bei ihrem Freund hier in Quedlinburg belassen. Dort waren sie auch in einem Wohnhaus ausgestellt, hingen dort an den Wänden, waren eigentlich auch zugänglich. Also jedermann konnte auch Hermann Klump besuchen und die Werke ansehen. Und dieser Bestand, der dann hier noch verblieben ist in Quedlinburg, ist dann auch hier in dieses Haus gekommen als Dauerleihgabe.
Und mit Ihrem Amtsantritt ist es dann nochmal umbenannt worden, dieses Haus?
Das war ein bisschen Zufall, dass die Umbenennung des Hauses mit meinem Amtsantritt zusammengefallen ist.
Das war keine Voraussetzung.
Es gab sozusagen auch gleich ein Geschenk im Schnee. Das schöne Gemälde, ein relativ spätes Werk von Feininger, kam zur selben Zeit. Die Namensänderung von Galerie zum Museum hatte verschiedene Hintergründe, unter anderem um zu betonen, dass wir wirklich das einzige Lionel-Feininger-Museum weltweit überhaupt sind. Wir haben auch die größte Sammlung überhaupt weltweit an grafischen Werken. Und natürlich war das Problem auch, mit Galerie haben viele Leute auch so einen Verkaufsraum verbunden. Und davon wollte man sich auch so ein bisschen distanzieren. Jetzt ist ganz klar, wir sind ein Museum, wir sammeln, bewahren und erforschen.
Und zu Ihnen kommen Besucher auch extra wegen Leine? Oder ist es so der Quedlinburg-Tourist, der en passant hier vorbeischaut?
Sowohl als auch. Aber es kommen sehr, sehr viele tatsächlich ganz gezielt. Und es zieht durchaus Leute weltweit.
Auch Amerikaner, die gezielt hierher kommen?
Kommen tatsächlich auch, teilweise natürlich auch über verschiedene familiäre Verbindungen zur Familie oder auch, weil sie uns einfach kennen oder mal über uns gestolpert sind.
Wie bekannt ist er quasi bei den Menschen in Deutschland? Weil mir hat es zu Schulzeiten nichts gesagt. Ist es heute Teil des Lehrplans oder ist es was für schon Kunstinteressierte?
Ich selber hatte Kunstleistungskurs, da kann ich das wahrscheinlich jetzt gar nicht so neutral beantworten. Lionel Feininger ist schon ein Künstler, den man auf jeden Fall kennt. Im Studium, in der Schule wird er angesprochen. Er hat schon einen besonderen Stil, das sticht auch im Bauhaus als einer der Lehrenden heraus. Er ist vor allem tatsächlich in Deutschland berühmt, in Amerika durchaus auch, aber das kam ja ein bisschen später, eigentlich erst als er dann auch eine Ausstellung im MoMA hatte.
Und Ihr Museum reiht sich ja ein in die Altstadt, also ist quasi Teil der Altstadt. Wenn man hinein in den Hof kommt, trotzdem sieht man ein modernes Ensemble. Also außen die Fassade, natürlich Fachwerk, und eben das Moderne?
Sowohl als auch. Also der Kern ist tatsächlich ein Fachwerkhaus. Ja, da im Prinzip, wo die Ausstellung auch drin ist, das war auch schon ein Museumsgebäude, auch zu DDR-Zeiten. Und daran ist dann noch so ein moderner Glaskorpus rangesetzt worden, sodass wir jetzt ein relativ modernes Erscheinungsbild nach außen hin zeigen können.
So, das war jetzt sehr, sehr viel Geschichte und Kunst. Daher geht es in den nächsten Etappen um eher leicht verdaulichere Dinge, wie zum Beispiel Wandern, Radfahren und Bahnfahren. Und zuvor, ja, um den verdauungsfördernden Senf. Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt in der Welt, sieh sie dir an. Das sagte einmal der Schriftsteller Kurt Tucholsky. Und wir folgen hier diesem Rat in der Radioreise. Alexander Tauscher entdeckt Quedlinburg. Wer will, kann sich hier ein besonderes historisches Gesüff einschenken lassen. Hintergrund: Im 19. Jahrhundert verkaufte eine Brauerei ihren Gerstensaft direkt nach dem Brauen vom Pferdewagen aus. Man musste zu Hause noch Wasser nachgießen und das Bier dann eine Woche lang reifen lassen. Wer diese Zeit nicht abwarten konnte, der bekam Magenkrämpfe, Blähungen oder auch Durchfall. Im Volksmund wurde das Gebräu daher als Pupparschknall bezeichnet. Es wird heute noch im Originalrezept im Brauhaus Lüde hergestellt, allerdings gut gereift, ausgeschenkt und damit eben ohne diese durchschlagende Wirkung. Eine durchschlagend gesundheitsfördernde Wirkung haben die Senfkörner, die Simone Seibold in ihrer Manufaktur verarbeitet.
Senf! Senf! Senf!
Ich lebe hier seit 2004 und stelle Senf und andere Feinkost her aus Harzer Produkten und gerne auch nach traditionellen alten Rezepten.
Darüber reden wir gleich, Simone. Wir wollen zunächst mal aufräumen, warum Quedlinburg so eine enge Bindung hat zu eben diesem Saatgut, zu Senfkörnern.
Ja, also die Tradition, Saatgut zu produzieren, ist hier in Quedlinburg tatsächlich schon 500 Jahre alt. Der Hintergrund dafür ist, dass wir ein besonderes Klima haben. Wir haben nämlich eine sehr hohe Sonnenscheindauer, bedingt durch den Regenschatten vom Brocken. Also ab Mai eine große Trockenheitsperiode und so können Kräuter, Gewürze, verschiedenste Kulturen auf dem Acker blühen und abreifen, ihre Samen ausbilden, ohne dass da Regen drauf kommt. Und das sorgt für eine super Qualität ohne Pilzinfektionen.
Und das führt dazu, dass hier schon seit hunderten Jahren, aber eben auch noch erinnerbar zu DDR-Zeiten, so eine große Produktion war rund um Quedlinburg?
Zu DDR-Zeiten blühte es um Quedlinburg herum immer sehr bunt im Frühjahr. Bis hin in den Sommer war das also sehr vielfältig, kleine Felder und eben Gemüse, Kräuter, Blumen wurden hier in ganz großer Vielfalt angebaut.
Und auch dein Leben, Simone, ist eng verbunden mit der Landwirtschaft, mit der Pflanzenproduktion, mit Saatgut. Du hast viele Windungen im Leben gehabt, die DDR-Zeiten nach der Wende. Warst auch mal im Ausland gewesen, in Afrika?
Ich komme aus der Kartoffelforschung als Laborantin und bin dann als Entwicklungshelferin nach Afrika, nach Mosambik gegangen, gleich nach dem Kriegsende 1992. Verschiedene Sachen dort einfach kennenlernen können, die jetzt heute hier in meiner Senfmanufaktur auch wieder gut Eingang finden. Aufstriche herzustellen, mit Chilis zu arbeiten. Der Senf, muss ich sagen, der kam erst später zu mir.
Der kam später. Und Mosambik hat ja auch schon zu DDR-Zeiten wiederum eine enge Bindung gehabt zu DDR. Wir hatten viele Gastarbeiter damals hier.
Mein Partner hatte hier studiert, tropische Forstwirtschaft in Tharandt und ich habe dann tropische Landwirtschaft studiert.
Ihr beide hättet auch in Mosambik bleiben können, war aber nicht gewollt damals?
Die Schulsituation war für uns auf dem Dorf nicht einfach, als die Kinder dann in das Alter kamen, Schule besuchen zu müssen. Und wir waren außerdem gerade hier auf Heimaturlaub und dann gab es Malaria-Infektionen. Und das hat über ein Jahr gedauert, bis ich eins meiner Kinder wieder frei von Malaria hatte. Und so kam ich dann auch wieder hierher in die Region, bin auf den Bauernhof gegangen und habe erstmal wieder Gemüse angebaut und Kräuter angebaut und habe die dann angefangen zu verarbeiten. Und Kunden haben mich dann auf den Senf gebracht, fragten, ob ich nicht auch mal Senf machen kann, ohne dass irgendwas drin ist, was nicht reingehört.
Wenn man in deine Manufaktur hineinläuft, sieht man lauter Gläser, eben den feinkörnigen Senf.
Ich habe zwei Bauern gewinnen können, die in Deutschland für mich auch Senf anbauen. Einmal im Thüringer Becken und einmal im Raum Hannover. Und bekomme von denen dann meine Tonnage an Gelbsenf, der hier gut wächst. Der Braunsenf, der Schwarzsenf wächst hier nicht so gut. Und die beziehe ich über Händler aus der Ukraine und aus Weißrussland. Wir sind so klein, aber wir sind am Welthandel angeschlossen.
Und habe trotzdem Produkte, die eben hier einen Bezug haben dazu. Zum Beispiel das Harzer Teufelszeug. Was ist das, Simone?
Ah, das ist eine Chili-Paste. Rezept aus Mosambik mit Gewürzen, die hier im Mittelalter auch bereits angewendet wurden. Nämlich der Teufelsdreck ist da drin, Asafoetida, ein ganz wunderbares Gewürz.
Auch Harzer Hexensenf klingt sehr traditionell.
Ja, genau. Ist wieder so ein Wunschprodukt von einem Harzer Hexenverein, der mir gesagt hat, sie brauchen unbedingt Hexensenf und brauchen den mit extra viel Majoran darin, weil der Majoran die Hexen unsichtbar macht.
Wird wahrscheinlich in Thale beim Hexentanzplatz ganz sehr beliebt
genau sein.
Ja?
Ganz genau, genau. Von denen kam der Wunsch.
Von denen kam das aus Thale, sehr schön. Genau. Auch das Harzer Teufelsöl.
Ja, das sind dann so Entwicklungen, auf die ich dann auch gekommen bin. Ne? Also Teufelsöl, wo wir Chili einlegen. Dann habe ich auch ein Hexenöl entwickelt, wo wir geräucherten Chili einlegen plus Damianakraut, also ein sehr pflegendes Kraut auch noch mit dazu.
Wir haben uns jetzt zu dir ins Büro zurückgezogen. Draußen ist eine große Gruppe. Du bietest hier Führungen an. Ich nehme auch an Senfverkostungen.
Wir haben Führungen durch die Manufaktur. In einer Stunde erklären wir so ein wenig die Geschichte vom Senf bei den Königen, bei den Kaisern. Welche Funktion, welche Rolle spielte der Senf? Im Ayurveda, ja, 4000 Jahre, die ältesten Rezepte, die ältesten Anwendungen. Wir wissen von der ganzen Heilwirkung des Senfes viel zu wenig. Und das ist so ein bisschen auch so meine Mission. Da bin ich ein bisschen Botschafter.
Und deswegen nehme ich an, dass du auch jeden Tag ein Löffelchen mindestens isst?
Ja, das ist überhaupt kein Problem bei uns. Also Salatdressing, das kennen wir alle, ne? Aber zum Ei, zum Frühstück kann man auch schon Senf mitverwenden. Passt total gut, ne? Und es ist super lecker.
Senf. Senf ist ihr Leben inzwischen. Simone stammt ja von der Ostsee aus Graal-Müritz, ist dann über Afrika und weitere Umwege hierher an den Harzrand gekommen. In Farbe und Stereo aus dem sagenhaften Harz. Eine Radioreise mit Alexander Tauscher. Wir sind in der UNESCO-Welterbestadt Quedlinburg. Von Quedlinburg aus ist der Harz in Sichtweite und daher ist die Stadt ja auch ein guter Ausgangspunkt für Touren in die Berge. Über die aktiven Möglichkeiten sprach ich mit Clemens Kral. Er ist Hörfunkkollege in Aschersleben, lebt derzeit in Halle und sammelt wichtige Wanderstempel im Harz. Vielleicht hört er beim Wandern auch mal Sösespatzen zwitschern. Clemens, du bist Hallenser.
Ja.
Ist man da ab und zu mal in Quedlinburg?
Ja, in Quedlinburg, beziehungsweise so im Umland. Also da wir jetzt in Halle nicht so direkt so die vielen Berge haben, sage ich mal, dann ist der Harz immer ein beliebtes Ausflugsziel. Und ja, ich bin gerne im Harz und erwandere dann auch so die ein oder anderen Orte. Und das macht immer Spaß, in der Natur vor allem hier zu sein. Die kleineren Städte auch wie Quedlinburg.
Ja, wir sind jetzt in Quedlinburg. Was könnte man von hier aus bequem erwandern, wenn ich jetzt hier 2-3 Tage hier bin, habe an einem Tag die Altstadt gesehen und möchte am zweiten Tag in die Natur rausgehen?
Was ich empfehlen kann, ist zum Beispiel das Bodetal. Das ist bei Thale. Man nennt ihn auch den Grand Canyon des Harzes. Ja, also man hat hier so viele schroffe Felsen. Da ist der Harz, sage ich mal, noch intakt. Ja, wir wissen ja auch, der Harz muss sich regenerieren. Viele Bäume sind abgestorben. Da sieht man noch viele Laub- und Mischwaldformationen. Und da hat man teilweise große Schluchten. Man kann runter zur Bode gucken. Die Rosttrappe ist dort zum Beispiel. Da gibt es auch den bekannten Hexentanzplatz, wo die Seilbahn auch hochfährt, der auch immer ein bekanntes Ausflugsziel ist.
Und das nicht nur in der Walpurgisnacht
auch. In der Walpurgisnacht wollte ich gerade sagen, genau, immer so vom 30. April auf den 1. Mai. Natürlich auch ganzjährig. Das wurde ja mittlerweile touristisch auch stark erschlossen und wird immer weiterentwickelt. Das kann ich empfehlen. Dann ist hier Blankenburg nicht weit weg. So zum Beispiel ein Ausflug in den Schlossgarten lohnt sich zum Beispiel. Ich persönlich sammle ja auch Stempel von der Harzer Wandernadel. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal mein Heft dabei. Hat sich ja hier dieser Verein, der sich darum kümmert, ausgedacht, dass man 222 Stempel im gesamten Harz eben hat und an besonderen Orten, die man eben erwandern kann. Dort gibt es dann eben solche Stempelstellen und dann hat man hier so ein Heft und kann das sammeln. Und dann gibt es eben auch verschiedene Abzeichen. Und wenn man irgendwann alle Stempelstellen hat, 222, dann ist man der Harzer Wanderkaiser und kann sich dann offiziell auch mit einem Namen dort eintragen lassen. Also zum Beispiel Clemens der Zehnte, ja, der sich dann da so eine Wandernadel verdient hat, ja. Und dann auch so verschiedene Zwischenstufen, ja. Also ich bin jetzt zum Beispiel bei 44 Stempelstellen und da habe ich also noch ein bisschen was vor mir. Bei 50 kriegt man dann zum Beispiel den Harzer Wanderkönig.
Ja. Das ist fast wie bei den Konsummarken zum Sammeln. Hat sich auch gelohnt,
so ja. Ungefähr, ja.
Was hast du bisher für Stempel? Ist da auch der Brocken beispielsweise dabei oder besondere Berge, besondere Hütten, die man erreichen sollte?
Der Brocken ist zum Beispiel dabei, aber es sind auch mal so ein paar unbekanntere Stellen dabei, die halt nicht jeder Harztourist auf dem Schirm hat, wo man das doch erstmal finden muss. Und das finde ich ist das Schöne, dass es halt auch Orte gibt, die man eben neu kennenlernt und ein bisschen unscheinbarer sind. Ja. ich sag mal, auch der Weg ist ja auch das Ziel. Also man hat ja dann auch unterwegs viele Punkte, wo man dann mal anhalten kann, aus guter Aussicht hat oder ähnliches.
Der Brocken ist ja hier in Sichtweite. Man sieht ihn an, wie mir gesagt wurde, so knapp 50 Tagen im Jahr. Für eine Tageswanderung wäre es zu weit von hier aus?
Ein bisschen, ja. Also da würde ich eher schon nach Wernigerode fahren. Das wäre natürlich auch nochmal so ein Ausflugstipp. Ja, da gibt es auch eine schöne Altstadt. Und von da kann man relativ bequem hin. Natürlich kann man auch mit der Brockenbahn hochfahren. Aber man kann das Ganze natürlich auch erwandern. Ja, es gibt zum Beispiel von Schirke einen recht steilen Aufstieg, so mit 5 Kilometern. Da hat man eine gute Tagestour und weiß, was man am Ende des Tages gemacht hat. Ja, also sehr beliebt. Man kann dann auch oben sehr weit gucken, wenn man Glück hat. Also kann dann teilweise sogar bis Halle. Und ich glaube, das weiteste, was mal gesehen wurde, ist der Fichtelberg.
Wow.
In Sachsen.
Wow. Ich weiß, dass du sehr gerne Rad fährst, in Halle vor allem. Kann man hier auch gut Rad fahren? Oder würdest du sagen, ist der Harz eher etwas zum Wandern?
Also ich persönlich nutze den Harz mehr zum Wandern. Beim Radfahren muss man schon geübt sein, ja, mit den ganzen Steigungen und so weiter. Also ich habe zum Beispiel mal eine Tagestour gemacht mit dem Fahrrad von Wernigerode bis nach Stolberg im Harz. Das ist also einmal so vom eher nördlicheren Teil bis zum Südharz. Das sind um die 50 Kilometer. Das ging dann schon ganz schön berghoch und bergab. Ich mache es auf ganz natürliche Weise ohne E-Bike.
Sehr schön, deswegen bist du auch so durchtrainiert. Stolberg quasi als Gegenpol zu Quedlinburg auf der Südseite des Harzes. Auch eine Fachwerkstatt, die ich von DDR-Zeiten noch kenne, einigermaßen in Schuss, aber wahrscheinlich jetzt noch viel, viel schöner.
Ja, total. Also ich bin da zwar auch nur kurz durchgefahren, aber alleine so diese kleinen verwinkelten Straßen und dort oben dann thront dieses Schloss dann noch so oben drüber. Also es hat auch schon was.
Was ist dein Lieblingsort im Harz?
Oh, schwer zu sagen. Es gibt ja auch viele umliegende Orte, die also an den Harz grenzen. Ja, also da haben wir natürlich Quedlinburg dabei. Also wo es mir auch sehr gefällt, ist zum Beispiel die Rappurdetalsperre. Übrigens dort jetzt mit einer sehr imposanten Hängebrücke, eine der längsten sogar, bin ich auch mal drüber, kann ich auch jedem empfehlen. Wer nochmal den Nervenkitzel besonders mag, der kann sich dort auch mit so einer Art Zipline, nennt sich das, so nach unten rutschen lassen, also fast im freien Fall nach unten. Also so dort die Ecke, da hat man Rübeland gleich noch, die Tropfsteinhöhlen, das ist eine sehr schöne Ecke im Harz, ja.
Clemens, ich bedanke mich und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen in deiner Heimat hier, auf jeden Fall zwischen Harz und Börde.
Ja, sehr gerne, Alex. Komm gerne wieder mal vorbei.
Im schönen Harz bin ich geboren, der Harz, das ist mein Heimat. Land. Und tauch ich ein in seine Wälder, dann spüre ich ein Seelenband.
Wir treffen gleich einen hier im Harz in Quedlinburg Geborenen, der uns Reiselust macht auf Schmalspurerlebnisse im Harz. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute vom Fuß des Harzes aus Quedlinburg. Die Harzer Schmalspurbahnen verbinden Quedlinburg mit vielen weiteren Regionen des Harzes. Mit gut 140 Kilometern hat sich hier Deutschlands längstes Schmalspurbahnstreckennetz durch die Berge gespannt. Das freut mehr als 1 Million Fahrgäste pro Jahr und einer der vielen Gäste ist Bahnfreund und Schmalspurbahnexperte Steffen Katte aus Aschersleben. Mit an Bord sind die Original-Bergfinken. Hohe Geist, gute Reise!
Durch das Harzer Land, da fährt die kleine Wimmelbahn, da fährt die kleine.
Also es gibt einmal die Säcketalbahn, die Harzquerbahn und die Brockenbahn. Die drei Bahnen bilden dann die Harzer Schmalspurbahn.
Dann beginnen wir mal gedanklich mit der bekanntesten, die von Wernigerode auf den Brocken führt.
1899 dann in ihrer Gesamtlänge eröffnet. Täglicher Dampfbetrieb mit Dampfzügen auf den Brocken. Und ja, der touristische Anziehungspunkt im Harz. In Dreiern-Honitz zweigt dort die Harz-Querbahn ab in Richtung Nordhausen. Die Brockenbahn selber erst seit 1992 wieder nutzbar. Wurde zwar ein Jahr vorher eröffnet, aber im regulären Fahrplan wird sie seit 1992 erst wieder bedient.
Ich erinnere mich auch noch, Steffen, an DDR-Zeiten, als ich gefahren bin. Dann fuhren wir bis Elend oder Sorge und dann war Schluss gewesen.
Die Orte lagen ja im Sperrgebiet, genauso wie Schirke. Und die Brockenbahn ist damals nur bis Schirke gefahren.
Die schlängelt sich am Anfang noch sehr gemütlich durchs Tal und dann fährt sie im Prinzip schon entlang der Berge und am Ende fast über kahles Gelände.
Das ist ja relativ alpines Klima dort oben auf dem Brocken und deswegen ist der Bewuchs auch entsprechend und die Landschaft natürlich.
Gibt es ja auch besondere Wetterlagen, wo es für die Bahn auch mal schwierig werden kann, weil beispielsweise starker Wind weht?
Schnee und Wind vor allem. Also es gibt bei bestimmten Wetterlagen auch die Erfordernis, dass die Züge dann nur bis Schirke fahren. Das wird auch rechtzeitig dann bekannt gegeben. Da fährt die Brockenbahn dann nur bis Schirke.
Das ist also die Brockenbahn. Dann gibt es die Harz-Querbahn. Von wo nach wo fährt die?
Von Dreiernhorne bis nach Nordhausen in Thüringen. Und durchschlängelt den Harz über Elend, Sorge, Benninkenstein, Eisfelder Talmühle, Ilfeld.
Landschaftlich vergleichbar mit der Brockenbahn? Oder was würdest du sagen, ist spektakulärer von der Landschaft her, von der Aussicht her?
Spektakulär ist eigentlich von der Aussicht die Sägetalbahn. Die älteste der drei Schmalspurbahnen seit 1887 fährt sie ab Gernrode von Quedlinburg erst seit 2006.
Da treffen wir uns ja jetzt in Quedlinburg. Warum ist Quedlinburg erst jetzt angeschlossen und was war davor gewesen, Steffen?
2004 bestand hier ein Anschluss an die normalspurige Strecke in Richtung Gernrode-Ballenstedt und Aschersleben. Und die wurde 2004 eingestellt, stillgelegt. Und da hat man beschlossen, die Schmalspurbahn von Gernrode in Richtung Quedlinburg zu verlängern, um halt einen zusätzlichen Touristenpunkt in Quedlinburg zu schaffen und den Zugang zum Harz zu erleichtern.
Kann man sagen, eine rückwärtige Tendenz, weil ja sehr oft in Deutschland Schmalspurbahnen geschlossen werden, stillgelegt werden. Hier hat man sie verlängert.
Genau, es ist auch ziemlich einmalig, dass eine Schmalspurstrecke neu gebaut wurde.
Was ist landschaftlich an der Strecke besonders? Hier von Quedlinburg aus?
Zum einen die Teufelsmauer sieht man sehr schön, kurz hinter Quedlinburg. Und natürlich dann die Harzberge, also zum Beispiel den Stubenberg in Richtung Gernrode dann schon. Das reizvollste Stück beginnt dann hinter Gernrode. Kleine Teiche, die man dann so passiert, vor allem die Steigungen, wo die Dampflokomotiven dann auch richtig arbeiten müssen.
Werden da auch spezielle Sonderfahrten angeboten, beispielsweise mit Speisewagen, mit besonderem Angebot?
In unserer Gegend hier relativ bekannt die Sonderfahrten zu Ostern und zum Nikolaus, wo dann der Osterhase oder halt der Nikolaus die Kinder im Zug dann beschenkt.
Du machst ja besondere Sonderfahrten, indem du eine ganz große Runde hier durch das Harz-Bördeland machst. Was ist das für eine Runde, Steffen?
Es ist eigentlich das Nutzen der Regelzüge, die aber eine komplette Umrundung des Harzes, wenn man den zentralen Punkt Quedlinburg oder Halberstadt nimmt, mit den Regelspurzügen bis zum Ausgangspunkt nach Wernigerode fährt und dort über Dreiernhohne und Eisfelder Talmühle, Stiege, Alexisbad wieder nach Quedlinburg kommt.
Da ist man dann wie lange unterwegs in Summe in etwa?
Mit der Schmalspurbahn in Summe ungefähr 4 bis 4,5 Stunden. Viel mit Dampflok. Dampflok ist natürlich richtig Eisenbahn. Das riecht nach Eisenbahn und das klingt auch nach Eisenbahn.
Eine Bahnfahrt durch Sachsen-Anhalt, die haben wir auch im Angebot. Von Quedlinburg aus ist es ja nur ein Katzensprung nach Wernigerode. Und hier beginnt eine Radioreise, die uns bis auf den Brocken führt. In weniger als einer Stunde erreicht man die Landeshauptstadt Magdeburg. Bei uns ist es nur ein Klick auf der Website und man hat gleich zwei Sendungen zur Auswahl. Einen klassischen Stadtrundgang und auch die Sendung rund um die Lichterwelt. Und auch Halle an der Saale haben wir im Programm, ebenso wie Dessau und die Region Saale-Unstrut. Das alles in unserem Sachsen-Anhalt-Reisekatalog zum Hören und zum Sehen. www.radioreise.de mit den Bildern und Podcasts in den Blogs www.radioreise.de und überall da, wo man im Harz und in der Börde gute Podcasts findet. Und damit grüße ich unsere Freunde von Aschersleben bis Staßfurt, von Halberstadt bis zum Salzlandkreis und natürlich auch bis in den Kreis Mansfeld-Südharz. Und dem großen Radioreise-Kosmos, dem sage ich zum Abschied goodbye, au revoir, arrivederci, adios, svidaniya, merhaba und shalom und einfach tschüss aus dem Harz.
Besuchen Sie unsere wunderschöne Stadt, es lohnt sich immer wieder herzukommen. Ja, Sabine Huben sagt tschüss.
Mein Name ist Adina Rösch, ich bin hier die Museumsdirektorin und freue mich sehr auf viele Besucher und viele spannende Austausche.
Packen Sie den Rucksack, ziehen Sie festes Schuhwerk an und erwandern Sie den Harz. Das war der Clemens für die Radioreise. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte, Alex.
Iris Arendt. Ich hoffe, wir sehen uns in der Wipati-Kirche. Dann bis später.
Ich gebe jeden Tag gerne meinen Senf dazu und verabschiede mich, Simone Seibold.
Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Bleib nicht zu lang.
Hallo, mein Name ist Steffen und ich lade alle Hörer der Radioreise ein, einmal vor allem mit der Eisenbahn den Harz zu besuchen, zum Beispiel Quedlinburg. Das ist aus allen Richtungen gut zu erreichen.
Die alte Dampf-Eisenbahn
ist nicht selten zuverlässiger als manch ein ICE. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.